Reden und Rühren.
Mit euren Universalgelehrten Gianni und Parkus.
Jetzt habe ich so viel Text überlegt, ne, und irgendwie, ich weiß nicht, also ich bin eingeschüchtert von ihrem Bild. Sie ist Entertainerin, sie ist Sängerin, sie ist DJin, sie ist Podcast-Annette, so wie wir, ja, Bestseller-Autorin, Moderatorin, Milliardärin aus Leidenschaft und das Wichtigste, sie ist heute bei uns im Podcast. Hier ist Nina Queer, hi!
Hallo, ihr zwei.
Du bist unser erster Gast in diesem Podcast. Wir hatten noch nie Gäste. Das heißt, du kannst damit angeben irgendwann, wenn wir beide mal den...
Sonst habt ihr es immer nur zu zweit gemacht.
Das ist, du bist unser erster Dreier. Dann direkt so eine Rakete abgestaubt. Also wir haben richtig Glück heute. Mega.
Ja, da beneiden euch viele drum.
Ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Du kannst, also dich werden sich hoffentlich auch irgendwann beneiden, denn wir haben ja vor, irgendwann den ESC zu moderieren. Und dann kannst du sagen, du kennst die Moderatoren, das feste Moderatorenteam aus dem ESC-Bereich. Also von daher schneid dir ein bisschen was mit vielleicht, mach dir ein Foto als Erinnerung, dann kannst du sagen, wir waren's.
Ja, es wird ja auch Zeit, dass die alten Moderatoren beim ESC mal abgelöst werden, ne?
Aber wo wir beim Thema sind, hast du Connections zum ESC? Kannst du uns da reinbringen? Geht das irgendwie?
Leider nicht. Ich habe da selber schon mal ein Lied hingeschickt und wurde abgelehnt. Und ich gehe wetten, dass ich, wie so viele andere Künstler, die abgelehnt wurden, mehr Punkte für Deutschland geholt hätten, als das, was in den letzten Jahren der Fall gewesen
ist. Wir starten eine Petition. Also ganz ehrlich, Nina Queer vor ESC.
Ich habe mal so eine richtig geile, das hieß Jodeln für Deutschland, habe ich mal so eine Nummer abgegeben. Letztes Jahr, glaube ich, erst war das.
Und da hast du dich offiziell beworben, oder was?
Ich habe mich da richtig offiziell beworben und habe offiziell eine Absage bekommen.
Ernsthaft?
Ja.
Und wie war das denn jetzt mit Kader Loth?
Ich weiß gar nicht, ich habe gesehen, dass da irgendwie auch was, die hat sich genau wie ich auch beworben, ging dann wahrscheinlich schon an die Presse und hat gesagt, ich nehme da teil und dann wurde abgelehnt, ne? wie Kader halt so ist.
Aber gibt es denn Formate neben dem ESC, wo du dich sehen würdest? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, da hast du noch Bock drauf irgendwie?
Also tatsächlich würde ich mich also im Moment tatsächlich nur für das Sommerhaus der Stars interessieren, weil ich finde, das ist eine Sendung, die so an Brutalität, Gewalt und Perversion und auch Obsession an das rankommt, was ich unter Reality-TV verstehe.
Ja.
Alles andere, da sehe ich mich nicht. Ich hatte ja auch Anfragen für Promi-Büßen und so. Und ich meine, das ist ja traurig, da auf so ein paar Holzbrettern rumzusitzen. Das ist ja auch komplett unsexy gemacht. Und das ist ja auch wirklich die Resterampe der Leute, die man da noch kriegen kann, wenn man denn überhaupt jemanden kennt, ne? Und ansonsten bin ich dafür, dass man für mich Promi-Formate neu entwickelt. Also ich könnte mir auch so vorstellen, die Transelarette oder so, ne? Wo so 20 geile Hetenböcke müssen sich dann so um eine Transe prügeln.
Ja, um dich hoffentlich. Um dich?
Ja, logisch. Ich wäre die Erste.
Aber im Sommerhaus, da kommt man doch nur mit Partner. Bist du vergeben? Bist du in einer Partnerschaft?
Ja, ich habe viele Partner. Ja. Das finde ich schon. Da braucht ihr euch keine Sorgen.
Ansonsten, ich bin auch in einer Partnerschaft, aber mein Partner hat keinen Bock auf sowas. Ich sage immer, ich will aber unbedingt meinen Fernsehen. Dann gehen wir beide.
Ja, dann gehen wir beide rein. Aber du weißt, nachts unter der Decke will die Mutti auch ein bisschen Huhuhaha machen.
Gib mir einen Drink, dann mache ich das mit. Das geht schon.
Und nicht so gestellt wie bei der Obert, weil im Gegensatz zu der kann ich noch.
aber haben sie dich bei Promi-Büßen für als Kandidatin angefragt oder wärst du die Olivia Jones gewesen?
Nein, also dann hätte ich es ja auch gemacht, aber leider war ich nur als Kandidatin angefragt.
Aber wie schön es gewesen wäre, wenn du das gemacht hättest. Ich glaube, ich hätte es viel spannender gefunden und nicht so, das ist ja so ein bisschen so sozialpädagogisch aufgezogen, wie sie es macht, was ja auch okay ist, aber irgendwie so richtig unterhaltsam ist es nicht. Ich habe da mal reingeguckt, die Staffel.
Die Quote spricht ja Bände.
Ich glaube, da gab es nur von dieser Emmy Russ oder wie sie heißt, dieses Meme, was durch die Decke gegangen ist im Internet. Ansonsten.
War da Emmy Russ drin? Ja. Ich dachte, die ist in diesem komischen Forsthaus Fixsau oder was.
Das gibt's auch?
Das gibt's auch. Das ist aber, ich glaube, noch 3 Stufen tiefer oder so.
Hast du reingeschaut? Ich habe es gar nicht gesehen. Ich
habe da neulich einmal so durchgesäppt. Das fand ich auch todlangweilig irgendwie. Da kannte ich aber auch gar niemanden, ehrlich gesagt.
Ja, okay, die Gina Lisa, die kennt man vielleicht noch.
Die ist da dabei, die war aber, als ich reingesappt habe, gerade nicht da.
Ja, die hat gleich am ersten Abend hat sie wieder jemanden abgestaut. Unter der Decke hat sie auch gemacht.
Ach, die hat da rumgebumst?
Ja, hat sie.
Aber warum liest man darüber nichts in der Zeitung oder so? Interessiert keinen mehr, ne? Weil die ist schon in so ein, durch ihre Onlyfans-Geschichte in so eine Art Prostitution abgerutscht, dass da wahrscheinlich niemand mehr drüber berichten
möchte. Macht die Onlyfans?
Ja, das war das Letzte, was ich von der gehört habe, dass die Onlyfans macht.
Wie die militante Veganerin, die macht das doch auch. Kennst du die?
Nein. Nein, aber andererseits, wer macht denn heute nicht Onlyfans, außer ich natürlich. Ich würde das nie machen.
Wir auch nicht. Wir haben uns überlegt, ob wir das machen. Fußmodels oder so. Ne? Aber wir haben es noch nicht gemacht. Wir haben es noch nicht gemacht. Ich glaube, du kannst richtig Asche damit machen.
Das halte ich für ein Gerücht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das im Grunde sind das nur so Anbahnungsvideos für Prostitution, die am Ende stattfindet. Weil guckt mal, wie funktioniert sowas, ne? Da ist irgend so ein alter Mann, der ist, was weiß ich, 80, der sieht irgendeinen 18-Jährigen da, dessen Würstchen ihm gefällt. Vielleicht findet er ihn auch ansonsten gut ansprechend. So, dann muss sich der 18-Jährige das Würstchen hochwichsen, dann muss er alle zeigen, hinterher seine Backen auseinanderreißen. Gut, irgendwann bist du ja mal bei einem Punkt angekommen, da hat sich ja der sich präsentiert, alles hinten reingeschoben und rausgezogen, was es irgendwie gibt. Und dann muss es ja irgendwie weitergehen. Irgendwann hast du ja alles von dem gesehen. Dann bist du vielleicht 50 Euro los oder 60 oder vielleicht ein 100er oder so. Und was kommt dann? Dann kann es ja nur noch um Sex gehen. Das ist ja die nächste Stufe. Also für mich ist das eine einzige Werbeplattform für Prostituierte. Das ist für mich wie ein Dauerwerbesender für Prostituierte. Man kann erst schon mal gucken, was man hinterher shoppt. Und ehrlich gesagt, wer das nicht bis zum Ende durchzieht und glaubt, es reicht ein bisschen, wenn man Röckchen hochmacht und so, der hat für mich auch keine Stärke und keine Kraft. Das ist für mich auch nicht bis zum Ende durchziehen.
Aber wo wäre denn deine Grenze bei sowas?
Ja, bis zum Ende. Also ich meine, dass ich das nicht mache, ich mache es ja nicht, ne? Aber wenn ich das machen würde,
dann würdest du durchziehen.
Pfeil bieten und jemand sagt, du, ich gebe jetzt aber auch mal ein Tausender für ein Treffen und richtig ficken oder was, dann würde ich das auch machen, natürlich. Ist doch klar. Da muss man dann auch jeden nehmen. Das ist doch klar.
Das habe ich mal gesagt. Also Prostitution an sich, das Einzige, was mich dann, ja, also die Typen sind wahrscheinlich auch fies, aber was mich am meisten stören würde, ist, dass ich nach jedem duschen müsste. Und dann duschst du 6-7 Mal hintereinander, da hätte ich keinen Bock, dieses volle Programm mit Eincreme abtrocknen. Ich wäre einfach, ich hätte keinen Bock auf duschen.
Wie wäre es denn, wenn du immer nur einen pro Tag nimmst zu Anfang?
Ja, aber irgendwie muss das Geld ja zusammenkriegen. Also von daher.
Das ist sowas Gieriges.
Ja, mein Gott. Also ich mach, also keine halben Sachen war gerade unser Motto. Also von daher, ich mache hier nicht einen am Tag, da muss ich mir jeden Tag rasieren. Da hast du ja jeden zweiten Tag Stoppeln, eingewachsene Stellen. Ach nee, furchtbar.
Also wenn mir da jemand ein Tausende gibt pro Tag, dann mache ich einfach einmal am Tag. Das reicht mir. Kriege ich ja im Monat trotzdem 20.000 Euro.
Du brauchst es ja nicht mehr. Du brauchst es ja nicht mehr.
Gott sei Dank brauche ich mich nicht mehr prostituieren. Die Zeiten liegen weit hinter mir. Gott sei Dank.
Beim Thema Prostitution sind wir ja gerade. Es gibt wieder ein paar Promis, die sich in der nächsten Woche, glaube ich, prostituieren. Und zwar fürs Dschungelcamp.
Freitag.
Ja, genau. Da geht's
diese
los.
Diese Woche, Freitag, genau.
Schaust du Dschungelcamp?
Ich schaue es tatsächlich, auch wenn mich dieses Jahr die Kandidaten, letztes Jahr haben mich echt ein paar Kandidaten interessiert, zum Beispiel Jamila oder Gigi und so, und die ich auch so irgendwie mag und die ich auch irgendwie cool finde und die ich irgendwie nice finde, wie die einfach entertainen und so. Und in diesem Jahr ist eigentlich keiner dabei, aber ich mache ja für Energy Berlin immer täglich so eine kleine Zusammenfassung und deshalb muss ich es beruflich quasi machen. Und weil ich da Geld mit verdiene, schaue ich mir das dann an und mache dann hinterher immer eine Kolumne draus. Aber ich sag's ganz ehrlich, bei diesen Kandidaten in dem Jahr privat und freiwillig würde ich es in diesem Jahr mal nicht gucken. Weil es mich einfach nicht interessiert.
Ist aber auch ein geiler Job, ne? Also fürs Trash-TV schauen, Geld kriegen. Das schaffen wir auch noch, Gianni. Das kriegen wir hin. Da kommen wir irgendwann hin. Wir schaffen das.
Also ich bin Expertin. Ich krieg Geld, weil ich Expertin bin.
Natürlich. Selbstverständlich.
Nichts anderes haben wir erwartet.
Aber ich war damals, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, das weißt du besser, Nina. Ich war hart enttäuscht, als es hieß, dass du nicht bei der Dschungelshow mehr mit teilnehmen darfst.
3 Jahre her.
3 Jahre, weil ich weiß noch, wie Gianni mir, glaube ich, sogar geschrieben hat, hier Nina ist dabei und wir haben es gefeiert, wirklich, wir haben es wirklich gefeiert. Und dann?
Das haben, glaube ich, alle gefeiert. Also ich hatte da ja auch einen Zustrom an Fanpost und alle Leute waren komplett am Durchdrehen. Aber wer konnte denn denken, dass ein Hitlerwitz von 3 Jahre zuvor mir da das Genick bricht? Aber wie immer im Leben habe ich das dann auch so genommen, wie es ist. Also was soll ich da machen? Da hat auch keiner nachgefragt. Mich hat auch keiner angerufen und gesagt, wie war denn der Witz gemeint? Willst du dich vielleicht nochmal erklären oder so? Man muss dazu sagen, es war auch eine Ausnahmesituation bei dem damaligen Chef bei RTL. Der hatte davor schon ordentlich auf den Deckel gekriegt wegen dem Wendler-Skandal. Dann kam Xavier Naidoo. Diese Leute waren ja in deren größten Shows, ne? Und da war natürlich dieser kleine Hitlerwitz, der war zu viel. Der durfte sich in diese Richtung nichts mehr erlauben. Deshalb gebe ich dem da schon quasi keine Schuld mehr. Ja, allerdings da dann Posting rauszulassen, wir bieten Rechten keinen Platz oder was da auch immer stand und mich da in diese Ecke zu schieben. Also das war schon wirklich verletzend. Und da war ich auch wirklich, sage ich ganz ehrlich, so deprimiert und frustriert, also dass ich wirklich dachte, also ich hatte wirklich Sterbesehnsüchte. Aber gar nicht, weil ich diese Show nicht gekriegt habe, sondern weil mich hinterher die Menschen als rechts beschimpft haben. Damit hatte ich ja in meinem Leben nie was zu tun. Und das ging ja über Wochen. Ne? Und wenn du nur noch beschimpft wirst und so, also das hat mich schon wirklich verletzt für einen Witz. Ne? Also ich bin Entertainerin und ich arbeite ja auch bei Comedy Central und so und ich habe schon schlimmere Witze als diesen gemacht, muss ich auch mal dazu sagen, viel schlimmer.
Würdest du denn sagen, dass du dir heute vielleicht bei Programmen, bei Comedy, bei Auftritten, ich weiß nicht, wie du da vorgehst, ob du da ein Skript machst oder zumindest ein grobes Gerüst, wie du vorgehst, überlegst du dir mittlerweile 2 oder 3 Mal, was du sagst?
Ja, natürlich, natürlich. Also man muss es so ein bisschen wohltemperieren, sage ich mal so. Ne? Wenn ich jetzt irgendwo spiele, was weiß ich, in Hamburg oder so, wo man mich noch nicht so kennt, dann gucke ich schon, dass ich da ein bisschen aufpasse. Ne? In Berlin, wo ich so meine feste Gemeinde habe und meine eingefleischten Fans, die oft auch jede Woche zu mir kommen und so, ist es natürlich so, da kann ich mir schon ein bisschen mehr erlauben. Und da kann ich auch wieder Hitlerwitze oder beziehungsweise über die Tatsache, dass man mich mit rechts in Verbindung bringen wollte, kann ich da mittlerweile auch wieder Witze machen oder so, ne? Also, und das funktioniert auch. Aber ich passe natürlich, jetzt sage ich mal so, irgendwo in Ulm oder so, in der Stadthalle oder im Konferenzraum bei irgendeiner Firma oder wo ich da auftrete, da passe ich dann schon sehr auf, was ich da sage und dass man mir da wirklich da keinen Strick mehr draus drehen kann. Ne?
Du bist ja mittlerweile auch schon fast 2 Jahrzehnte im Business unterwegs.
Ja, 2 Jahrzehnte.
Man sieht es dir natürlich nicht an, klar. Ja, also
wann hast du denn angefangen? Als Neugeborene oder wie lief das bei dir?
Meine allererste Party habe ich mit 14 Jahren gemacht. Da kamen schon 500 Leute.
Wirklich?
Ja.
Oh wow, auch in Berlin oder?
Nee, noch in Österreich, aber meine erste Party in Berlin hatte ich mit 17.
Guter Punkt, Österreich. Jetzt kriegst du noch einen von mir auf den Finger oder von uns.
Wir waren so traurig.
Da waren wir sauer auf dich. Da waren wir richtig sauer.
Sauer?
Ja, es wurde angepriesen von dir selbst. Ach, alles gut. Von dir selbst angepriesen, dass du zum Pink Lake kommst.
Ich hol mal den Hund.
Alles klar, hol ihn.
Das arme Mäuschen.
Sorry.
Alles gut.
Ach, dieser Hund ist, der macht einfach, was er will. Ist ein Tierheimkind.
wir haben deine Stories verfolgt, haben gesehen, dass du auch da bist. Wir haben dich gestalkt. Ja. Also wir waren am Überlegen, ob wir jetzt vom Pörtschach schnell nach Felden fahren müssen, als wir gesehen haben, dass du da irgendwo bist. Wir waren echt sauer. Wir waren traurig. Traurig und sauer.
Das war wirklich krass, weil ich war davor im Millstätter See. Und am Millstätter See bin ich zu lang im See geschwommen und hatte da wirklich einen richtigen Sonnenstich. So. Und dadurch war ich schon mega angeschlagen, weil ich habe mir da wirklich, also eine Nacht die Seele aus dem Leib gekotzt und geschissen. Ich musste nachts um 3 das Bettlaken wechseln, weil es lief einfach alles aus mir raus. Also
du bist eine Lady, du hast doch keine Verdauung.
Denkt man, das Bett sah aus, als hätte ich versucht, es zu partiken. Und auf jeden Fall das war schon ganz schlimm. Dann habe ich schon eine Nacht, dann einen Tag danach in völliger Dunkelheit, weil man reagiert nach so einem Sonnenstich unglaublich krass auf Sonne. Und dann bin ich am Wörthersee gefahren, es war auch alles gut, Hotel eingecheckt und so. Und ich bin aber dann immer so tagsüber, ich musste ja mal irgendwann was essen gehen oder so. Und ich bin dann immer so mal 1-2 Stunden in der Sonne, aber komplett eingecremt und auch mit so einem Schirmchen und so, ne? Und ich konnte dann auch nicht mehr. Ich bin immer zusammengebrochen. Ich musste mich immer wieder hinlegen. Ich war einfach richtig krank. Und dann am letzten Tag war ich gesund und dann fing es an zu regnen.
Ich weiß, doch, als wir abgefahren sind, ne? Ich glaube, nachmittags sollte es regnen.
Ja, ich bin dann zu meinen Eltern hochgefahren nach Oberkärnten und da hat es dann 3 Tage nur geregnet. Also es tut mir so leid, aber ihr hättet mich ja auch vorher mal anschreiben können, dann hätten wir uns ja wenigstens zum Kaffee trinken oder so treffen können.
Naja, aber wenn du dich eingeschissen hast.
Das war nur in einer Nacht.
Kommst du denn dieses Jahr? Sehen wir dich da?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. In diesem Sommer, ja, ich habe leider andere Pläne in diesem Sommer. Ich drehe ja eine kleine Miniserie und da auch, so wie es aussieht, 2 Staffeln. Die erste drehen wir jetzt im Februar und die zweite dann im Juni. Und ich bin auch Autorin dieser Serie und deshalb muss ich da auch immer dabei sein und dabei sitzen und mitmachen und so. Und das auch alles entwickeln und im Schnitt sitzen, damit das auch alles so ein bisschen aufgeht. Und da begleite ich eine ziemlich große, für mich persönlich wichtige Rolle, also für alle anderen also wieder unwichtig, jetzt ist der Hund hier. Und deshalb bin ich diesen Sommer, ich mache dieses Jahr keine Schiffe und keine Tourneen.
Darfst du denn anteasern, was es ist?
Nein, das darf ich nicht, weil das ist einfach, wie das halt so ist.
Steht die Todesstrafe immer drauf, ja, ja.
Das, genau, da steht die Todesstrafe drauf. Dann kriegt man nie wieder einen Job.
Aber wir waren bei den 20 Jahren. Ich wollte eigentlich nochmal über das Thema Humor sprechen. Wie hat sich das entwickelt? Also, wenn ich das so beobachte, wir haben schon eine Folge darüber gedreht. Ich glaube, sie hieß Vaginale Trockenheit, wo es darum geht, wie humorlos die Leute einfach geworden sind. Also, wie dünnhäutig und wie, ach, weiß nicht, immer alles persönlich auf sich zu münzen und sich persönlich angegriffen zu fühlen. Wie hast du das wahrgenommen und was glaubst du, wo geht das noch hin?
Also mir ist es gestern erst passiert. Pass auf, gestern hatte ich 2 Freundinnen bei mir zu Gast, ne? Und als wir haben Oppenheimer geguckt und als wir mein Haus verließen, ich wohne hier in einer total krassen Ausgehgegend, hier gibt's viele Penner, hier gibt's U-Bahn und so weiter und so fort, alles direkt vor meiner Haustür. So. Wir gehen also runter, nachdem dieser ewig lange Film vorbei ist. Ich muss ja nochmal mit dem Hund raus. Und in meinem Haus ist es so, also wenn diese Tür offen ist, dann pissen und scheißen da die Leute auch einfach rein. Oh, ne? Das ist aber hier bei allen Häusern so. Ne? Das sind einfach viele Obdachlose, die legen sich dann auch da schlafen und so weiter und so fort. So, also ich habe von meinem Haus eine Dönerbude direkt. Das sind auch ganz liebe Leute, die Rühams und so. Und ich bin dann rausgegangen und in meinem Eingangstürchen, da war so ein junger türkischer Mann, recht hübsch, aber ganz klein, und der war da mit einer Tussi am Rumknutschen. Die haben sich da die Zunge reingesteckt. So, wir gehen also aus diesem Haus raus und schon ohne auf die eigentlich zu achten, ich habe die schon registriert, dass die da sind, aber ohne auf die zu achten, habe ich die Tür zugemacht und die schnappte nicht gleich ein. Also habe ich nochmal zugehauen. So, und dann sagte der Typ zu mir, ja, weißt du, was du vergessen hast? Deinen Schlüssel, um nochmal richtig abzuschließen. Und sie sagt auch gleich, du verdammter Rassist. Wo ich mir dachte, ey, ich bin jetzt schon Rassistin, wenn ich meine Haustür zumache. Dann bin ich schon. Also, gute Nacht. Also, wenn das so weitergeht, in diesem Tempo, also, ich finde, dass diese Welt mit ihrer Humorlosigkeit und auch mit ihrer Intoleranz mittlerweile komplett verloren ist. Also ich weiß da gar nicht mehr, was ich tun soll. Ne? Das ist ja, man ist ja ständig auf das Messer schneide. Und ich glaube, so geht es vielen. Und ich glaube, dass im Grunde diese Überempfindlichkeit, diese Humorlosigkeit, das ist doch, und dass man auch gar nichts mehr darf. Und diese Extreme, dass man sich so benehmen muss, weil man irgendjemanden anders dadurch schrecklich wehtun könnte, ja, und dass das politisch eben so korrekt ablaufen muss. Das ist die Tatsache, glaube ich, die vielen Menschen so auf die Nerven gehen, dass sie quasi direkt in die rechte Bank oder in die rechte Ecke getrieben werden. Ne? Ja, ist weil ein, die ist sagen, ein ja, Thema. Also links ja. oder rot oder grün, da darf man doch das alles nicht, also wähle ich rechts. Im Grunde ist es ein Versagen der Politik und im Grunde ist dieses Hardcore-Vorgehen ist eigentlich daran schuld, dass die Rechte so erstarkt. Weil würde man uns das alles mal, würde man das humorfreier lassen, diese Zone, und würde man das alles freier lassen, hätten die Leute auch wenig, wir sind eh alle unfrei auf dieser Welt, weil wir zugrunde gehen und die Welt eh verschmutzt ist und was nicht alles. Also es ist eh schon, Kopf ab ist schon beschlossen, ne? So, aber wir könnten es uns doch alle zusammen wirklich gemütlich machen und in den Weltuntergang reisen, oder nicht? Und wir könnten doch in Frieden da alle zusammen hingehen, aber nein, es ist gerade entweder so, man ist entweder links oder man ist rechts und dazwischen gibt's gar nichts mehr. Habt ihr euch da jemals Gedanken drüber gemacht? Also ich mir nie.
Also ich bei sowas auch nicht. Und ich glaube, ich finde es auch immer schwieriger in der, also die politische Situation gerade, ich glaube, ich habe sie noch nie so angespannt erlebt wie jetzt.
Habe ich auch nicht in Erinnerung, dass die jemals so angespannt war.
Und ich war immer schon politisch interessiert. Aber was die wenigsten wissen, du warst ja mal das Gesicht der SPD, möchte man sagen. Seitdem du dann das nicht mehr warst, ist es bergab gegangen.
Mein Reden, das bisschen ja. Humor, das ja. bisschen Humor, das ich verkörpert habe, das hat diese Partei gebraucht. Danach war es vorbei.
Würdest du denn nochmal zutrauen, politisch zu werden? Also nicht nur politisch im Sinne von Botschaften auf Pride-Veranstaltungen oder auf deinen Veranstaltungen?
Das interessiert mich doch sowieso nicht, auf dem CSD-Wagen zu stehen und schreien Friede, Freiheit, Homosexualität. Das machen Tausende auf tausend CSDs, da muss ich auch nicht noch mitschreien. Also da ist auch der... Ich brauche doch Schwulen nicht erklären, dass Schwulsein gut ist. Das ist doch Quatsch. Ich muss doch woanders hingehen, wo ich wirklich was bewegen kann. Natürlich. Und politisch werden würde ich sofort wieder. Und zwar als neue deutsche Kaiserin. Ich könnte mir das so schön vorstellen. In so einem Reifrock würde ich zweimal mit einer achtspännigen Kutsche pro Tag den Kudamm hoch und runter fahren. Immer neu angezogen, immer schön winken. Die Leute könnten Fotos machen, dürfen mich aber natürlich nicht anfassen. Also so stelle ich mir das vor. Dann gehe ich dahin ins Rathaus oder in mein Schloss und bestätige so ein paar Todesdelikte oder wie das oder was weiß ich, so ein paar ja, Köpfungen oder so. Und dann reite ich wieder los und weiter und gehe zum schönen Bankett abends essen.
Okay, also rechtliche Reformen stehen auf jeden Fall schon anders, hören wir. Da wird ein bisschen was passieren. Also da keine Diebstähle mehr, keine Kleinkriminalität.
Nein.
Wie beobachtest du die Entwicklung gerade in Bezug auf Kriminalität und anderen Delikten, gerade in Berlin? Also es vergeht ja keine Woche, wo Berlin nicht in der Zeitung ist mit irgendwelchen...
Nein, ach, da, ich würde doch niemanden verhaften, weil der jemanden umgebracht hat oder so. Nein, für schlecht bekleidete Menschen würde es das geben.
So.
Ja, oder schlecht gepflegte Menschen, ne? Wo man sagt, der Kopf sieht unmöglich aus, der kann ab.
So kann man es auch sagen.
Das war mein Dating-Motto von uns. Das Dating-Motto war, der Kopf muss ab. Also wenn der Körper toll war, der Mann war gut gekleidet oder die Frau, aber der Kopf ging einfach gar nicht, dann musste man entweder lang genug warten, bis es sehr dunkel war, oder man hat sich ja gedacht, gut, dann eben umdrehen.
Hast du Grindr, Nina?
Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Dating-App. Ich kann euch sagen, woran es liegt. Ich bin ja immer bei Menschen. Ich gehe ja noch wirklich raus ins Leben, so wie gleich auch nach unserem Gespräch gehe ich wieder zum Glamour-Quiz und so. Ich lerne Menschen tatsächlich noch in der realen Welt kennen und ich bin ja auch ein ganz offenes, gesprächiges, kleines, süßes Wesen und ich habe immer sofort Kontakt. Ich brauche mich nur an Tresen stellen, schon spricht mich jemand an oder ich spreche jemanden an. Also ich lerne wirklich noch Menschen in real life kennen, ob man es glaubt oder nicht. Und auch mehr als genug.
Aber auch Freunde von dir? Also ich sag mal, du wirst ja, es wird ja Gays in deinem Umkreis geben. Lernen die auch noch auf, ich sag mal, natürlichem Wege die Leute kennen?
Nee, die haben alle Apps. Die haben alle Apps, weil sie stinkend faul sind.
Also die bestellen sich das nach Hause wie die Pizza vom Lieferservice.
Genau. Macht ihr das nicht so?
Gianni, ich weiß gar nicht, warum du jetzt so negativ sprichst. Also vor 24 Stunden, da war da auch was bei dir. Da hast du auch wen nach Hause kurz bestellt.
Nein. Also Dating-Apps, also ich wüsste nicht, wann es das letzte Mal ein Date aus einer Dating-App gegeben hätte. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß es nicht.
Ich hatte noch nie eins.
Nein.
Ach so, doch, ich war mal angemeldet vor, ach Gott, ganz neu war ich da in Berlin, oder relativ neu. Vor 15 Jahren oder so war ich mal bei poppen.de.
Oh Gott.
Es gab aber auch mal das war so eine Entwicklungs-App oder eine Entwicklungswebsite aus Köln, die hieß Ständer. Das war wie Tinder, also nach links und rechts swipen, aber man hat gleich Pimmelbilder gesehen und du konntest den Pimmel
laden. Geil, und das gibt's nicht mehr?
Ich glaube nicht, sonst google gleich mal.
Schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Also für sowas würde ich mich glatt nochmal anmelden.
Das glaube ich.
Das neue Werbegesicht.
Ich würde es sofort machen.
Das glaube ich dir. Wir haben eingangs, fällt mir gerade wieder ein, wir hatten ja 2, 3 technische Startschwierigkeiten. Wir haben eingangs kurz drüber geplaudert, über meinen Jahresanfang, beziehungsweise meinen Silvesterabend. Und ich hatte, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dieses Jahr, ich glaube, es wird mich wegreißen. Ich glaube, ich werde dieses Jahr sterben. Und ich weiß nicht warum, irgendwie hatte ich diese Eingebung am 31.12. Und du bist ja auch ein Medium.
Ja.
Was siehst du? Wird es mich erlegen?
Da muss ich kurz mal eine Karte holen. Warte.
Oh oh. Bitte, bitte. Wenn jetzt die Todeskarte kommt, ne, dann...
Um Gottes Willen. Hol mal gleich 2, ich will auch wissen, was mit mir los ist.
Aber Todeskarte ist doch ein Neuanfang, oder? Also das wissen ja auch die wenigsten. Also ich glaube, Tina Turner hattest du vorher gesagt, ne?
Ja.
Wen noch?
Ich habe das schon beim Papst habe ich das gesagt. Ich habe das über Beckenbauer gesagt. Ich habe das bei Whitney gesagt. Ich habe den Tod des besten Freundes meiner Assistentin. Das war das Krasseste überhaupt. Die sagt mir, der fährt nach Kolumbien und ich sehe sofort vor Augen, dass der in so einem kleinen Bettchen liegt und sagt, der kommt nicht wieder zurück.
Das hast du es denn ausgesprochen oder hast du es?
Ich habe es ausgesprochen und ich war dann auf Ibiza im Urlaub und sie rief mich an und sagte, du bist eine Hexe, ich habe Angst vor dir, sagt die, weil Fabian hieß der ist tot, der kommt nicht wieder und genau sowas. Und er starb auch tatsächlich in so einem kleinen Bettchen.
Ich habe Angst, jetzt habe ich Angst.
So, sag mal bitte Stopp, ich schaue dich jetzt an und wühle in den Karten und du sagst Stopp.
Stopp.
Ach, das ist aber keine Todeskarte.
Ach, hey, Reichtum?
Nee, eine Reichtumskarte ist es auch nicht. Also, es ist eine Weisheitskarte. Du hast nämlich das Ass der Stäbe. Also, du bist ein totaler Kämpfer. Du wurstelst dich eigentlich durch jede Situation durch. Und egal, wie schlimm es kommen mag, also die Karte weist schon auf Sturm hin, ne? Das ja. Also, das wird kein angenehmes Jahr, nicht immer. Also, das kann schon ein bisschen, du kannst schon ordentlich ins Ruckeln geraten, aber im Grunde bist du ein Kämpfer, der da durchkommt.
Ich werde es überleben.
Du wirst es überleben und du wirst am Ende, wirst du auch der Sieger des Ganzen sein. Du wirst es überstehen und als Sieger oder Überlebender hervorgehen. Da ist überhaupt kein Tod, nein.
So, dann zweite Chance. Jetzt sag ich Stopp.
Was?
Du auch?
Bist jetzt auch? Meine Güte, also jetzt warte, demnächst kommt doch mein Liebestarot raus. Dann machen wir das nochmal in einer ganzen 2-stündigen Sitzung.
Ich bitte darum.
So, ich wühle.
Stopp.
Ach Gott, du hast die Gerechtigkeit. Das ist auch eine ganz tolle Karte. Also du hast einen totalen Gerechtigkeitssinn, das sagt die Karte natürlich selber. Du erkennst ganz toll, ob Menschen gut sind, ob Menschen böse sind. Du hast einen guten Blick in die Seele der Menschen, also und kannst auch wirklich ganz gerecht und vernünftig über alles entscheiden. Und die Gerechtigkeit ist auch immer eine Karte für jemanden, der gut in einer Führungsposition ist.
Mein Reden. Mein Chef sieht das noch nicht so, aber mein Reden.
Ja, also das kannst du immer schön weiter sagen. Aber das ist auch eine absolute Top-Karte, ne? Also
legst du dir die Karten auch mal selber? Also
ich nehme jeden Tag, ziehe ich mir eine Tageskarte, ja.
Echt?
Jeden Tag ziehe ich eine Tageskarte.
Und das trifft dann zu?
Ja, meistens. Das Ding ist ja, dass ich habe diese Karte ja auch gerade nicht für dich gezogen. Tarot sucht man sich ja selber aus. Ne? Also man sucht die Karte ja selber, man entscheidet sich selber, so wie du Stopp sagst, ziehe ich die raus, ne? Und die Karte findet dich dann und passt dann irgendwie zu dir. Ne? Es gibt ein paar richtige Arschkarten, die sind echt super scheiße, wenn ich die, der Turm oder so. Ne? Also das sagt man niemandem gerne. Ne? Aber im Grunde gibt es auch nur so drei oder vier Karten, die wirklich gefährlich sind im Tarot oder die einfach wirklich sehr, sehr ungünstig sind, wo ich sage, boah, also das braucht eigentlich keiner. Aber die schlimmste ist noch nicht mal der Tod, die schlimmste ist der Turm.
Aber glaubst du denn, sind die Wege vorbestimmt? Also nutzt es was zum Beispiel, sich neue Jahresvorsätze, also zum Neujahr Vorsätze zu geben? Oder passiert eh alles so, wie es kommen muss, weil es vorgegeben wurde?
Ach, ich glaube, dass irgendwie so ein Lebensweg vom Universum bestimmt vorgegeben ist. Aber ich glaube, dass man das schon noch selber mit seinem eigenen Zutun in verschiedenen Bahnen lenken kann. Weil ehrlich gesagt, es ist ja, wenn du den ganzen Abend auf der Couch bleibst und nicht rausgehst, wirst du auch schwer Freunde finden. Wenn du jeden Abend mal in eine Bar gehst, das kannst du ja nun selber in die Hand nehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt größer, dass du da mal jemanden kennenlernst. Also ich finde, man kann seinen Weg schon selber ein bisschen beeinflussen. Ja, wenn du dann, was weiß ich, in 30 Jahren Krebs kriegst oder so, das halte ich dann schon für eine Vorhersehung oder das ist dann einfach so, darauf läuft es dann einfach hin, daran kannst du nichts ändern, aber bis du dort bist, kannst du deinen Weg, der dir vorgegeben ist, schon nochmal ein bisschen nach links oder rechts beeinflussen oder geradeaus oder zurück, ich weiß nicht, in welche Richtung man gehen will oder in welche du gehen möchtest, ne? Aber da bin ich fest davon überzeugt, dass man sein Leben mit ein bisschen Beitun auch selber nochmal eine schöne andere Richtung steuern kann und lenken kann.
Wann hast du angefangen mit den Karten? Also seit wann fungierst du als Medium?
Das mache ich schon seit ich 12 bin oder so. Also so mit Karten und so. Und,
aber wer hat dir das beigebracht oder wer hat dich daran geführt? Also, oder hast du als 12-Jährige überlegt, ich hole mir jetzt Karten und lege mir Karten und lese mich ein? Also,
nee, also bei mir hat das so angefangen, als ich so 12 oder so war. Da kann ich mich erinnern, das war in Österreich, das war total gruselig. Und zwar, ich wurde nachts wach und bin aufs Klo gegangen. Und ich gehe so diesen Gang entlang und dann schien das Mondlicht so rein und so. Und ich sehe die Silhouette von jemanden. Und ich habe auch diese Nähe gespürt und ich habe mich total erschrocken und auf den Lichtschalter gedrückt. Und als ich den anmachte, war dieser Schatten weg und diese Nähe, die ich gespürt habe. Ich habe eindeutig gespürt, dass da jemand war. Und so fing das bei mir an. Das war mein allererstes Erlebnis. Da dachte ich mir, oh, da ist jemand, ein Geist oder jemand, der vielleicht verstorben war oder so, der mich da besucht oder der da an meiner Seite war gerade oder der da stand und so. Und da habe ich gemerkt, dass ich da ein bisschen, ich glaube ja, dass wenn wir uns dafür öffnen, das ist ja so eine Sensibilität, die man in sich trägt, glaube ich. Ich glaube, wenn man sich dafür öffnet, hat es im Grunde jeder in uns, nur wie wir viele andere Sachen auch verlernt haben mit der Evolution, ist uns auch das, glaube ich, abhanden gegangen, weil ich glaube, unsere Vorfahren, die Kelten oder so, die waren ja mit den Geistern und so viel mehr in Verbindung als wir, ne?
Aber glaubst du, dass es nach unserem irdischen Leben hier weitergeht? Hast du Angst vorm Tod oder?
Ja, ich habe Angst vorm Tod, aber das hat eher damit zu tun, dass ich so viel noch vorhabe, dass es mich einfach ärgert, dass ich das dann alles gar nicht mehr schaffe. Und ansonsten glaube ich einfach, ich glaube jetzt nicht, dass man im Himmel kommt und da auf einer Wolke rumtanzt oder so. Ich komme sowieso in die Hölle, abgesehen davon. Aber ich glaube, dass schon eine Energie frei wird, vielleicht. Vielleicht wird man auch im buddhistischen Sinne irgendwie wiedergeboren. Man weiß das dann vielleicht auch nicht mehr richtig oder so. Aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn ich oft mit Leuten in meinem Alter, das war übrigens immer schon so, ich habe ja immer ältere Freunde, Freundeskreise. Bei mir sind immer alle älter, weil in meinem Alter.
Wenn man so jung ist wie du, dann ist das ja nicht schwer.
Ja, genau. Immer. Aber das war bei mir immer schon so, von Kindheit an und so. Weil ich habe immer das Gefühl, ich habe schon tausende Leben gelebt, und ich will jetzt nicht sagen die Weisheit von tausenden von Menschen in mir, aber ich habe irgendwie die Tragik, die Schwere, die Last von vielleicht nicht tausenden, aber vielleicht von 10 oder so. Ich habe auf jeden Fall schon öfters gelebt und so, und ich bin der Scheiße auch manchmal müde.
Gibt's denn irgendwas, was du, wenn du jetzt so zurückschaust, gibt es irgendwas, was du bereust, wo du sagen würdest, ah, das hätte ich nicht gebraucht, das würde ich heute mit ein bisschen mehr Verstand, den ich heute habe, anders machen? Oder sagst du,
ja, Tatsächlich ist es ja so, machen wir uns nichts vor, ich gehe jetzt auf die 40 zu. Ich bin ja nun schon 38. Dieses Jahr werde ich ja 39 im Oktober. Und da reflektiert man natürlich ein bisschen zurück und so. Und jetzt, wo ich so ein bisschen in diese Filmwelt reinschauen darf über Amazon und da so ein bisschen mitarbeiten darf und sehe, wie schlecht manche Leute ihre Jobs machen oder auch wie gut, ne, natürlich, da denke ich mir auch, scheiße, jetzt hast du 20 Jahre damit verbracht, in Frauenkleidern rumzulaufen, aus dir wäre eine fantastische Regisseurin geworden. Also hätte ich damals schon angefangen, gleich Filme zu machen, wäre ich jetzt in Hollywood und könnte dort mit prominenten Leuten Champagner trinken und Kokain schnupfen, ja? Anstattdessen sitze ich hier im Kleiderschrank und muss einen Podcast machen. Es ist doch tragisch.
Aber so hat doch der erste Podcast angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber im Kleiderschrank saß. Also, ist du machst Back so? To the Roots. Ja,
das ist Echos, glaube ich. Mhm.
Der erste und der letzte. Nein, also mein Kleiderschrank ist ja ein ganzes Zimmer, von daher irgendwohin muss ich mich ja setzen. Ne?
Aber ich hab auch noch eine Frage. Ganz ja. Anderes Thema, da haben wir...
Wir haben noch, ich gebe euch noch, weil ich gleich noch eine Strumpfhose anziehen muss, ich gebe euch noch 6 Minuten.
Okay, dann habe ich auch noch eine Frage.
Da hatten Gianni und ich eben schon mal kurz drüber gesprochen. Du kannst das wahrscheinlich am besten erklären. Was ist der Unterschied zwischen Drag Queen, Travestie und... Ich glaube, Transe darf man nicht mehr sagen eigentlich, oder?
Transe darf man nicht mehr sagen. Ich sag's trotzdem immer. Also ich bin's ja nun selber. Also ich werde ja wohl mir selber noch den Namen geben dürfen, den ich mir geben will, auch wenn es politisch nicht mehr korrekt ist. Das ist mir ganz egal. Der Unterschied zwischen Travestie und Drag Queen, glaube ich, ist gar nicht so groß, weil eine Drag Queen macht das ja für die Show und eine Travestie-Künstlerin ist quasi das korrekte deutsche Wort dafür, wie zum Beispiel Mary oder so oder auch meinetwegen, was ich mache. Wir machen das ja zur Unterhaltung, ne? Während zum Beispiel ein Transvestit dann schon wieder ein Mann sein kann, der sich einfach Frauenkleider anzieht, ohne Entertainment machen zu wollen, vielleicht auch nur wegen sexuellen Präferenzen oder weil ihm das einfach gefällt, ein Frauenkleid zu tragen. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen Sachen wie Transsexualität und so weiter und so
fort. Okay, ja, klar.
Falsche Seele und so weiter und so fort. Ist doch klar. Aber dieser Weg, also es ist doch alles steinig.
Womit wir wieder bei den Karten wären. Aber da wollen wir nicht wieder zurück. Sondern mich würde noch interessieren, es gibt ja wahnsinnig viel Konkurrenz in dem Business, was du da machst. Gibt es denn Kollegen bzw. Kolleginnen, zu denen du aufblickst? Oder wer war dein Idol? Wen würdest du heute in der Szene als gut
aufblicken? Tue ich dazu niemanden. Also tatsächlich finde ich... was Mary da geschaffen hat von Mary und Gordy, ne, oder was sie geschafft hat in ihrem Leben, also Georg Preuße, den ich auch persönlich als eher unsympathischen Typen empfinde, aber was sie geschafft hat und wie sie als Mary wirkt und so auf der Bühne, wie wunderschön sie er war, das ist beeindruckend. Das hat ja auch meine Kindheit geprägt. Ich habe mir das im Fernsehen angeguckt. Übrigens, damals hat sich keiner aufgeregt. Mary hat damals im ZDF Weihnachtsgeschichten für Kinder vorgelesen. Ja? Das war damals normal, das war allen egal, das gehörte dazu, das war wunderbar. Da gab es überhaupt diese Kultur nicht. Da durfte eine Transe Kindergeschichten vorlesen. Stellt euch das mal vor in den 80ern und 90ern. Und ansonsten respektiere ich tatsächlich Olivia Jones, weil das eine sehr, sehr arbeitsame und sehr, sehr fleißige Biene ist, die auch immer freundlich ist, immer nett, egal wie schlimm die Witze waren, die ich über sie gemacht habe. Immer wenn wir uns treffen, ist sie freundlich und nett. Und ich meine, dass man es so weit bringt in diesem Business, an der Reeperbahn und so weiter. Also da muss man schon richtig fleißig sein und da muss man sich schon sicher und gut unter Kontrolle haben, dass das so funktioniert und deshalb habe ich da auch meinen größten Respekt vor. Die trinkt kaum mal ein Schlückchen Alkohol, die nimmt keine Drogen, also die lebt wirklich nur für ihre Arbeit. Also ob das der richtige Weg ist, muss jeder selber wissen, also mir wäre es fast ein bisschen zu wenig Spaß, aber ich ziehe das natürlich durch, dass es Leute gibt, die sagen, ey, ich opfere mich für die Arbeit und meine Berühmtheit ist mir das wert, dass ich jeden Tag dafür arbeite.
Gibt es denn auch jemanden, wo du sagst, da schaue ich hin und wundere mich, wie er oder sie erfolgreich überhaupt werden konnte, weil es so schlecht ist? Oder?
Tja, ich weiß gar nicht, wer ist denn sonst noch erfolgreich in Deutschland? Reden wir von Deutschland oder international?
International, also egal, ob in deinem Business oder grundsätzlich.
Da würde mir gar keiner einfallen. Ich kenne ja alle anderen nicht. Ich gucke da gar nicht so nach links und rechts. Also für schlechte Leute interessiere ich mich ehrlich gesagt gar nicht, weil da kann ich ja keine Inspiration und keinen Nährwert für mich rausholen. Ich will ja weiterkommen. Ich will ja Input haben und tolle Gags und lustige Leute kennenlernen und kreative Leute kennenlernen, um auf die nächste Stufe zu kommen und mein Publikum wieder erneut damit zu unterhalten. Also ich gucke nicht nach unten, ich gucke nach oben, weil nach unten gucken und schimpfen kann jeder.
Und jetzt ist uns klar, warum du unserer Podcast-Einladung gefolgt bist.
Ja, da seht ihr mal wieder. Aber ich mache euch trotzdem noch ein Angebot, weil das ja heute so spät angefangen hat, wegen der ganzen technischen Probleme und so.
Und wie das manchmal so ist, Nina hat es da gerade gesagt, technische Probleme und so war es dann auch. Die letzten 30 Sekunden haben wir leider nicht mehr mit aufgenommen und können wir somit nicht in die Folge mit einfügen. Aber um euch noch zu erzählen, was ihr Angebot war, und zwar hat sie uns angeboten, dass sie gerne nochmal eine Folge bei uns reinkommt, in der wir ein bisschen mal tiefer über ihre Person und das, was sie macht, sprich, da es ja doch eher einen Interviewcharakter gerade hatte und oberflächlich wir sie nur ein paar Dinge gefragt haben. Da haben wir natürlich sofort Ja gesagt, freuen uns natürlich auch auf euer Feedback, was ihr sagt. Wollt ihr, dass wir nochmal Nina mit in den Podcast einladen und als Gast haben? Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß mit unserer ersten Gästin. Ist auch für uns ein erstes Mal gewesen. Die technischen Schwierigkeiten können wir jetzt zukünftig hoffentlich aus dem Weg räumen. Und da wir es die ganze Folge eigentlich nicht gemacht haben, sagen wir jetzt noch einmal auf die Liebe, der Motor und Antrieb für alles. Tschüss, ihr Rüris. Wir freuen uns auf Feedback. Sagt uns Bescheid, wie ihr es fandet und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.